herzlich willkommen. Heute wollen wir miteinander anschauen, was können wir tun, um Heilung in uns festzuhalten. Das Thema lautet Heilung befestigen in uns. Jedem Sportler ist klar, wenn er eine Höchstleistung hervorbringen will, ist Training unbedingt notwendig. Und um Heilung festzuhalten, ist auch ein gewisser Preis zu bezahlen. Heilung festhalten hängt stark damit zusammen, Leben im Schutz Gottes zu genießen. Ein bewusstes Leben mit Gott zu führen. Um es in einem religiösen Terminus zu sagen, es bedeutet, ein heiliges Leben zu führen. Wo wir als Menschen die Lebensanweisung Gottes entdecken und versuchen, uns darauf auszurichten. Ein für mich klassischer Fall wird uns in der Bibel geschildert, im Johannesevangelium, dort im 5. Kapitel. Als hier ein Mensch Heilung erfährt, gibt Jesus ihm den Rat, sündige ab jetzt nicht mehr, damit es nicht schlimmer wird. Heilung hält sich also nicht lange, wo wir am Ziel Gottes für unser Leben vorbeileben. Wo Worte, Gedanken und Taten, die nicht mit Gottes guten Lebensanweisungen übereinstimmen, praktiziert werden. Der alte Prophet Jesaja hat gesagt im 59. Kapitel, dass Sünde uns von Gott trennt, uns im wahrsten Sinne des Wortes den Lebensstrom abschneidet. Es ist wie, als wenn eine Barriere sich zwischen Gottes Heilungsstrom und unserem Leben aufbaut. Und hier müssen wir anschauen, was können wir und was sollen wir ändern? Wo sind wir den Anweisungen Gottes nicht gefolgt? Wo sind wir mit unserem Körper nicht verantwortungsvoll umgegangen? Wo habe ich bewusst Türen geöffnet, die Zerstörung eingeladen haben? Wo bin ich nicht in dieser göttlichen Gemeinschaft geblieben und in dieser ganzheitlichen Heilung zurückgegangen? Für mich ein sehr markantes Beispiel in meiner Praxis als Pastor war der Fall eines Mannes, der mit Herzinfarkt eingeliefert wurde ins Krankenhaus. Die Ehefrau unterrichtete mich von diesem Krankheitsfall und ich wurde eingeladen, für diesen Mann zu beten, was ich auch gerne getan habe. Der Mann wurde tatsächlich übernatürlich von Gott berührt, kam wieder nach Hause und feierte dann eine Genesungsparty. Bei dieser Party, und ich rede von den Zuständen, die ich da gesehen habe, waren wir zu viert eingeladen, es standen 3 Torten auf dem Tisch. Und auf meine irritierte Nachfrage, ob er dann glauben würde, dass das seiner Gesundheit zuträglich ist, hat dieser Mann gesagt, ach wissen Sie, jetzt bin ich ja wieder gesund und nun lebe ich wie bisher. Es brauchte kein halbes Jahr und dieser Mann wurde beerdigt. Wir können natürlich mit unserem freien Willen uns entscheiden, die Angebote und die Lebensanweisungen Gottes zu ignorieren. Dann tragen wir am Ende aber auch die eigene Verantwortung dafür. Es ist nicht Gottes Plan und auch nicht Gottes Wille. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Im Psalm 91 gibt es ein Wort, das Gott an jeden richtet. Er lädt uns Menschen nämlich ein, unter seinem Schutz zu leben. Und da heißt es, wer sich in die Gemeinschaft mit dem Höchsten, Gott ist gemeint, begibt und in seiner Nähe bleibt, der darf sagen, Gott, du bist meine Zuflucht und meine Burg. Auf dich hoffe ich. Du errettest mich von jeder Krankheit, von allem, was in der Luft liegt. Im wahrsten Sinne des Wortes wird hier ein Bild gebraucht, von der Pest, die in der Finsternis schleicht und von der Seuche, die am Mittag umhergeht. Und dann heißt es sogar, wenn 1000 fallen zur Rechten und 10.000 zur Linken, so wird es mich nicht treffen, denn ich richte mich nach deinem Wort. Ich richte mich nach deiner Anweisung, Gott. Und Gott wird dann zitiert in den letzten Versen, wo er sagt, weil dieser Mensch sich festlegt, mich zu lieben, werde ich ihn schützen. Und weil er nach mir und nach meiner Meinung und meiner Lebensrichtung fragt, werde ich ihn heil sehen lassen. Das heißt, Gott gibt uns sein Wort, Gott gibt uns diese Lebensanweisung, damit es uns gut geht. Unser Job ist, das zu prüfen und dann am Ende für uns tatsächlich auch zu praktizieren. Zu einem der wesentlichen Punkte gehört es, uns von alten Bitterkeiten zu lösen. Wo die Vergangenheit immer noch unsere Gegenwart prägt, wird immer eine offene Tür bleiben, die Zerstörung nach sich zieht. Jeder von uns kennt das sogenannte Vaterunser. Hier gibt es eine ganz tiefe Schlüsselerkenntnis, die uns lehrt, was passiert, wenn wir nicht vergeben. Das heißt, wenn wir alte Verletzungen in unserem Leben behalten. Dort sagt die Bibel, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Auf Deutsch bedeutet das, wo wir Vergebung Menschen vorenthalten, das heißt, wo wir immer noch uns mit den Verletzungen von anno dazu mal plagen, empfangen wir keine wirkliche Befreiung, auch von Gott nicht. Sondern im Gegenteil, wir laden destruktive, zerstörerische Kräfte ein in unserem Denken, dann auch in unseren Gefühlen, am Ende an unserem Körper, an unserem Immunsystem zu arbeiten und es krank zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb auch die Anweisung, wenn du was von Gott holen willst, in Matthäus 5 wird das so beschrieben, die Verse 14 und 15, wenn du von Gott Heilung haben willst, geh erst hin und klär unversöhnte Beziehungen. Ansonsten geht es nicht wirklich vorwärts. Auch hier ein Beispiel aus meiner Praxis. In unseren Gottesdienst wird eine Dame im Rollstuhl geschoben. Der Rollstuhlschiebende ist ihr Ehemann. Nach dem Gottesdienst möchte sie gerne Gebet. Kommt nach vorne und ich schaue in ein absolut verhärmtes Gesicht. Und auf meine Frage, ob alles klar ist zwischen Gott und ihr und ihren Mitmenschen, antwortet sie, mit dem Chef habe ich kein Problem, nur mit dem da. Und sie zeigt nach hinten. Und es stellt sich raus, dass diese Ehe wirklich schwierig läuft. Auf meine Frage, ob sie ihrem Mann denn vergeben kann, antwortet die Frau, dem nie. Und ich wusste genau, jedes Heilungsgebet hat in diesem Fall überhaupt keine Wirkung. Und ich sagte ihr, wenn sie nicht vergeben können, kann Gott ihnen nicht vergeben. Und wenn Gott ihnen nicht vergibt, dann lohnt das Gebet nicht, denn es wird nichts bewirken. Viele Wochen gingen ins Land und sie kam wieder zu einem Gottesdienst. Und das für mich Interessante passierte. Während der Gottesdienst lief, stellte ich plötzlich im hinteren Teil des Raumes eine enorme Unruhe fest. Unterbrach den Gottesdienst, ging nach hinten und sah, wie diese Frau aus ihrem Rollstuhl aufgestanden war und lief. Die jahrelange Lähmung war aus der Hüfte, aus den Beinen herausgegangen und die Frau war geheilt. Auf meine Frage, wie das denn passiert wäre, antwortete sie, ich konnte meinem Mann vergeben. Und mit der Vergebung setzte Heilung sich frei. Der dritte Bereich betrifft unsere Gedanken und unsere Sprechmuster. Wir reden uns oft den Tod selber in unsere Situation. In Sprüche, ein Wort in der Bibel heißt es, Tod und Leben liegen in der Gewalt unserer Zunge. Wer seine Lippen hütet, so heißt es in Sprüche 13, Vers 3, der bewahrt sein Leben. Oder 5. Mose 30 sagt, Leben und Tod lege ich vor dich hin, Segen und Fluch, wähle und lebe. Das heißt, wir entscheiden mit dem, was wir reden, ob wir Leben sprechen oder ob wir Tod sprechen. Und hier darf sich jeder selber prüfen. Was rede ich den ganzen Tag vor mich her? Unsere Sprache ist eine Festlegung, wie sich selbst erfüllende Prophezeiungen, die wir über uns aussprechen. Und Worte sind nicht Schall und Rauch, sondern sie bringen das hervor, was wir tatsächlich in unserem Herzen an Überzeugung haben. Und damit sind sie wie eine Festlegung. Gott lädt uns ein, mit unserem Reden seine Sichtweise zu übernehmen. Ich bin, was Gott über mich sagt. Ich kann, was Gott mir zutraut. Und ich werde, was Gott für mich vorbereitet hat. Was ist in Ihrem Mund? Jesus sagt mal fast ironisch in Matthäus 12, womit wir unser Herz gefüllt haben, fließt am Ende unser Mund über. Und meine Frage an Sie ist, hören Sie sich einfach selber mal zu und dann schauen Sie, was bei dem an wirklich positiven, ermutigenden, glaubensaufbauenden Reden wirklich dabei ist. Hier spüren wir, dass wir uns oft selbst ein Bein stellen. Ich erlebe häufig, wenn ich mit Menschen gebetet habe, dass folgende Reaktion auftaucht. Menschen überprüfen, ob sie ihr Symptom noch fühlen, und dann höre ich folgende Aussage. Habe ich mir doch gleich gedacht, dass der Schmerz immer noch da ist. Habe ich ja eigentlich auch nicht anders erwartet. Und aus dieser Aussage heraus kann ich genau definieren, was in ihrem Herzen tatsächlich an Glaubensinhalt und an Heilungspotenzial drin war. Sie sprechen, was sie glauben, und haben sich selber den Tod und die Nichtheilung zugesprochen und haben damit den Samen göttlichen Wortes, der sich in sie hineinpflanzen wollte, um Heilung freizusetzen, selber geraubt. Da kann die Zusage Gottes niemals Wurzeln schlagen. Ein vierter Bereich, um unsere Heilung festzuhalten, den lehrt uns Jesus. Er sagt, entwickel den Glauben Gottes. In Markus 11, die Verse 22 bis 24, wird uns gezeigt, wie wir das tun können. Nämlich erstens, dort heißt es, wenn du Glauben hast, kannst du zu dem Problemberg sprechen und er wird sich bewegen. Auch hier, hochinteressant, was für eine Kraft die Sprache hat. Wir sprechen zum Problemberg. Da heißt es nicht, wir reden über das Problem, sondern wir sprechen dagegen und befehlen. Und sagen, Krankheit, du verschwindest aus meinem Leben. Du hast überhaupt gar kein Recht an mir. Ich höre oft Menschen zu, wenn ich irgendwo eingeladen bin bei einem Besuchsdienst. Die Leute können mir ihre gesamte Krankheitsgeschichte von vorne nach hinten erzählen. Aber was ich selten höre, ist ein Überzeugtsein von dem, was sie von Gott her an Heilung bekommen. Rede zum Problem, nicht über das Problem. Und wer dann nicht zweifelt, so geht diese Bibelstelle weiter, sondern ganz tief in seinem Herzen diese Überzeugung festhält, Gott wird tun, was er gesagt hat, der empfängt. Interessant ist auch hier am Ende dieser Textpassage die Nuance. Aber wenn du was gegen irgendwen hast und du hast eine unbereinigte Beziehung, geh erst hin und klär das. Ansonsten blockierst du den Heilungswillen Gottes. Aktiver Glaube ist ein Punkt, den wir sehr wohl beeinflussen können. Sie wissen, wie das mit der Medizin beim Doktor läuft. Sie sind dort erschienen. Der Arzt hat die Krankheit festgestellt und verordnet Ihnen jetzt ein bestimmtes Medikament. Ich weiß nicht, ob Sie eine andere Erfahrung gemacht haben als wir. In der Regel ist es so, wenn man das Medikament einnimmt, hat man eine Auflage, in der Regel dreimal täglich, irgendwelche Pillen zu schlucken. Dann ist es auch nicht so, dass gleich beim ersten Mal die komplette Heilung einsetzt, sondern man nimmt das Präparat. Und seien Sie ehrlich, in der Regel wissen wir ja kaum, was drinsteht, weil wir das Fachchinesisch gar nicht verstehen. Aber weil der Doktor das gesagt hat, ziehen wir das durch. Und wie lange machen wir das? Wir machen das so lange, bis wir merken, dass eine Wirkung sich einstellt. Sehen Sie? Und genauso muss man die göttliche Medizin, nämlich das Wort Gottes und das Gebet, auf sein Leben wirken lassen. Wir nehmen dieses Wort Gottes so lange, wir füllen unser Denken, wir füllen unsere Innenperson so lange mit dem Wort Gottes, bis es unser Herz ausfüllt. Und wenn es unser Herz ausfüllt, wird der Mechanismus freigesetzt, wir werden das reden, wir werden das über unser Leben bekennen. Gott hat gesagt, er will mich heilen und Gott, ich danke dir, dass du dein Wort über mein Leben in Wirkung gebracht hast und dass du es ausführst. Wir gehen den zweiten Schritt, um aktiven Glauben aufzubauen. Wir suchen regelmäßig glaubensstärkende Gottesdienste, weil, auch das wissen wir, der Glaube wächst durch das Hören von Gottes Wort. Suchen Sie sich eine Gemeinschaft, suchen Sie sich eine Gemeinde oder eine Kirche, wo Ihr Glaube aufgebaut wird. Suchen Sie sich hauskreisähnliche Gemeinschaften, wo Sie spüren, Menschen unterstützen Sie in diesem Heilungsprozess, indem Sie ihnen Glauben zusprechen, indem Sie mit ihnen beten. Hier ist der dritte Punkt. Heilungsgebet einmalig zu empfangen ist der erste Schritt. Dann aber begleitendes Gebet, wie so innere Bodyguards, sich regelmäßig zuzuführen, ist nötig. Der vierte Schritt ist dann erneuertes Denken und Reden. Nicht mehr diese ängstliche Symptomzentrierung, sondern die Lösungsorientiertheit auf das Reden, auf den Zuspruch Gottes. Manchmal ist es nötig, sich bewusst gegen Symptome, gegen Zweifel, gegen aufkommende Gefühle, gegen von außen hereinbrechenden Unglauben, sich bewusst, willentlich, verbal zu stellen und zu sagen, nein, das glaube ich nicht. Ich stehe zu dem, was Gott in mein Leben hineingesprochen hat. In Johannes 10, Vers 10 sagt die Bibel, es gibt einen Dieb, der kommt, um zu rauben, zu morden und zu stehlen. Gott aber ist gekommen in Jesus, um uns Lebensfülle zu gewähren. Dieser Punkt muss in unserem Herzen zu einer Überzeugung geworden sein, die sich so tief in uns verankert hat, dass nichts sie mehr umwerfen kann. Was ist aber mit den Fällen, wenn die Krankheit plötzlich zurückkehrt? Aus unserer Praxis wissen wir, dass dann eine Frage berechtigt ist, nämlich, gibt es irgendeinen Räuber in meiner Gesundheit, dem ich die Tür geöffnet habe? Hier wieder die Stelle aus dem Johannesevangelium, Kapitel 5, wo Jesus zu einem Kranken sagt, der geheilt wurde, jetzt bist du gesund, sündige nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres zustößt. Oder in Matthäus 12 schildert Jesus uns den inneren Zusammenhang zwischen Krankheit und Gesundheit. Dort heißt es, dass die krankmachenden Kräfte zurückkommen wollen in vermehrter Form und wenn sie das Haus leer finden, ohne einen neuen Inhalt, dann werden sie es wieder erobern. Deshalb die Frage, womit ist mein Inneres, ist mein Leben gefüllt? Die Ursache, warum Krankheit oft uns befallen konnte, liegt darin, dass bestimmte Lebenssinnfragen nicht wirklich gelöst sind. Bleibt das so, kann das Heilungsgebet zwar dafür sorgen, dass die Krankheit zurückgedrängt wird, ist aber kein neuer Inhalt da, fehlt uns die innere Substanz, um selber Widerstand zu leisten. Hier hat mir ein Bild geholfen. Jemand hatte einen Traum. In diesem Traum sah er sein Leben wie ein Haus mit sehr vielen Zimmern. Und er erlebte regelmäßig jeden Tag, wie er einen nicht besonders geliebten Gast an seiner Tür klingeln sah und hörte. Dieser Gast war ein Räuber, wie ein Teufel. Und er versuchte krampfhaft reinzubrechen in dieses Lebenshaus. Und diese Person gab sich alle Mühe, ihn draußen zu halten. Am Ende des Tages war sie immer erschöpft, wusste nicht, wie sie den nächsten Tag mit diesem Kampf überstehen sollte. An einem Abend klopfte es leise und zart an der Tür und Gott in der Person seines Sohnes Jesus steht davor und bittet um Einlass. Dieser Mensch war hocherfreut und sagte, jawohl Jesus, du kannst gerne in mein Leben hineinkommen, in mein Lebenshaus und ich gebe dir auch mein Wohnzimmer. Der Mensch dachte, jetzt hätte er Frieden. Aber am nächsten Morgen war wieder das wütende Poltern an der Tür, wieder stand der Räuber draußen und wieder setzte dieser Kampf ein. Erschöpft kam der Mensch am Abend zu Jesus und sagt, hey, was ist eigentlich los? Du bist in meinem Lebenshaus und trotzdem muss ich mich mit all den Beraubungssituationen abkrampfen. Was machst du hier eigentlich? Und Jesus schaute diese Person liebevoll an und sagte, hör mal, wem gehört denn dieses Haus, dir oder mir? Und dem Menschen wurde plötzlich klar, wenn Jesus wirklich derjenige sein soll, der uns schützt und der unser Leben positiv gestalten soll, dann muss er der Chef im Haus werden. Und er übergab Jesus rückhaltslos jeden Raum, sogar den Abstellraum und den Keller und selbst die Dachkammer. Der nächste Tag kam und wieder war das wütende Poltern an der Tür zu hören. Der Mensch gewohnheitsmäßig wollte schon zur Tür eilen, als er den Ruf Jesu hinter sich hört und sagt: Hey, hör mal, mein Freund, wir haben gerade die Rollen getauscht. Du wolltest, dass ich die Lebensführung übernehme, lass mich an die Tür gehen. Und als Jesus die Tür aufmacht, schaut ihn der Räuber an und sagt: Oh, Entschuldigung, ich glaube, ich habe mich in der Tür geirrt. Dieses Bild finde ich sehr passend, weil es ausdrückt, was tatsächlich in unserem Leben geschehen muss, wenn Gott seinen Schutz nachweislich und bleibend in unserem Leben haben soll. Deshalb die Frage: Haben wir eine eigene Beziehung zu Jesus als unserem Retter und dem Sohn Gottes? Oder sind wir nur durch den Glauben und das Gebet anderer heil geworden? Wenn wir merken, wir haben gar keine eigene Gottesbeziehung, dann wird uns auf Dauer die Kraft zum Widerstand fehlen. Jesus sagte das mal so und verglich das Leben der Menschen mit einem Haus und sagte, die einen bauen es auf das Fundament von Sand und die anderen bauen dieses Lebenshaus auf einen Riesenfelsen. Wenn die einen, die das Haus auf dem Sand gebaut haben, eine Flutwelle erleben, werden sie weggerissen. Die Tsunami-Geschichte hat das nachdrücklich bestätigt. Die, die auf dem Felsen gebaut haben, erleben, dass sie sicher sind. Deshalb sagt Jesus, worauf ist dein Leben gebaut? Auf deiner eigenen Kraft oder auf dem Geliebtsein von mir? Und da lade ich Sie ein, wenn Sie das noch nicht in Ihrem Leben wirklich festgemacht haben, was hindert Sie, bewusst Gott zu bitten, in Ihr Leben zu kommen und in Ihrem Leben der Chef zu werden? Vielleicht haben Sie das noch nie gebetet. Dann möchte ich Ihnen so ein Gebet vorgeben. Sagen Sie doch einfach: Gott, Vater im Himmel, weil du diese Welt so sehr geliebt hast, gabst du uns deinen einzigen Sohn Jesus, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das göttliche Leben empfängt. Jesus, ich möchte dir mein Leben anvertrauen, denn ich glaube an deinen Tod und deine Auferstehung. Ich glaube an deine Liebe und ich glaube daran, dass du ein gutes Leben für mich hast. Ich glaube und bekenne mit meinem Mund, Jesus, dass du der Herr sein sollst, über alles und über jeden Bereich. Und ich möchte deine Vergebung und deine Liebe und deine Hilfe empfangen. Ich bekenne, du bist nun der Herr und der Retter meines Lebens. Gemäß deinem Wort der Heiligen Schrift bin ich eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, ein Mensch Gottes und werde bei dir die Ewigkeit verbringen. Ich bitte dich um deine Führung und ich bitte dich um deine Kraft. Danke Gott, dass mich jetzt nichts mehr aus deiner Hand reißen kann, weder in dieser Welt noch in der geistlichen. Danke für deine Liebe und für das Leben, das du mir schenkst. Danke für Heilung, die mich durchströmt. Amen. Amen heißt einfach, so soll das passieren. Das ist so eine Festlegung, die wir getroffen haben. Und mit dieser Festlegung, dass wir Gott in unser Leben aufgenommen haben, kommt eine ganz neue Dynamik. Mit Gott zusammen können wir tatsächlich diesen Krankheitsmächten widerstehen. Wir dürfen sagen: Krankheit, weil Jesus der Chef ist in meinem Leben, gehst du raus aus meinem Körper. Du hast überhaupt gar keine Existenzberechtigung mehr bei mir. Hier kommt eine ganz neue Autorität, eine Frische und eine Kühnheit auf uns. Als Kinder Gottes, unter seinem Schutz, er als unser Vater, dürfen wir Gottes übernatürliche Hilfe, Heilung, Gottes Segen in Anspruch nehmen. Lernen Sie das, regelrechte Widerstandsgebete zu beten. Zu sagen: Im Namen Jesu weise ich dich raus. Der Name Jesus ist größer als jeder andere Name, sogar stärker als der Name Krebs. Mein Körper gehört jetzt auch zu Gott. Und er ist derjenige, der darin wohnt. Und er ist voller Kraft und Heilung. Wir dürfen das bekennen. Wir dürfen Gottes Heilungsworte über unser Leben aussprechen. Gott, danke, dass du mir alle meine Schuld vergibst und dass du mich von jedem Gebrechen heilst. Das setzt eine ganz neue Kraft in uns frei. Hier beginnen wir unser Inneres mit dieser göttlichen Medizin zu füllen und spüren, wie ein neues Energiefeld in uns aufgebaut wird durch die Kraft Gottes. Diese Worte über unser Leben zu sprechen, sind die beste Prävention gegen Rückfälle. Jesus hat das den Leuten mal erklärt und sagt in Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Zum Schluss möchte ich Ihnen einige Situationen mitgeben, die die Bibel uns beschreibt, wo Menschen Heilung empfangen haben. Ich möchte, dass Sie diese Geschichten in sich aufnehmen, weil Sie spüren werden, so wie Gott damals an Menschen gehandelt hat, so handelt er heute immer noch. Weil er war gestern Gott, der uns liebt, er ist heute derselbe und er wird sich auch in der Zukunft nicht verändern. So möchte ich Ihnen einige dieser Erlebnisse, die Jesus mit Menschen machte, wo er sie heilte, mitgeben. Wir finden die erste Stelle, wo ein Aussätziger vor Jesus niederfällt, um geheilt zu werden. Jesus rührt ihn an und spricht ihm Heilung zu, und der Aussatz verschwindet sofort. In einer der Lieblingsstädte, die Jesus besuchte, in Kapernaum, wird ein gelähmter Mann zu Jesus gebracht, indem die Freunde das Dach des Hauses, in dem Jesus predigte, auseinanderlegten. Jesus spricht dem Gelähmten zuerst Vergebung der Sünden zu und dann körperliche Heilung. Und die Menge staunte, als am Ende der Kranke geheilt nach Hause ging. Im Lukas-Evangelium, im 8. Kapitel, werden uns zwei unglaublich schöne Geschichten erzählt. Da kommt eine Frau mit einem gynäkologischen Leiden schon über 12 Jahre, die ärztlich überhaupt keine Chance mehr hatte. Sie kämpft sich zu Jesus durch, berührt ihn an seinem Mantel und erlebt Heilung. Und wenig später kommt ein Vater, ein hoher theologischer Würdenträger, und bittet Jesus zu sich nach Hause, weil die Tochter im Sterben liegt. Jesus sagt zu ihm nur einen Satz, nämlich: Fürchte dich nicht, glaube nur. Das heißt, Jesus lädt ihn ein und sagt: Leg dich doch fest, mir mehr zu vertrauen als den Umständen. Als der Mann dieses Glaubenswagnis auf sich nimmt, Jesus mit nach Hause nimmt, wird die im Tod liegende Tochter tatsächlich geheilt. Oder zwei Blinde. So beschreibt uns das Matthäus-Evangelium im 9. Kapitel, kommt zu Jesus mit der Bitte um Heilung. Jesus bejaht das, berührt ihre Augen mit den Worten: Euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen werden geöffnet. Oder ein taubstummer Mann wird mit der Bitte zu Jesus gebracht, dass Jesus ihm doch die Hände auflegen möchte. Jesus berührt diesen Mann und spricht dann zu ihm: Tu dich auf. Und sogleich kann er hören und reden. In Bethsaida bringen Menschen einen Blinden zu Jesus mit der Bitte, ihn anzurühren. Und auch diesen nimmt Jesus ein bisschen zur Seite, um nicht zu viel Aufhebens vor dem Volk zu machen. Dann fragt ihn Jesus, ob er gesund wird. Und hier erleben wir eine prozesshafte Heilung. Zuerst sieht der Mann etwas undeutlich und nach einem zweiten Gebet sehr deutlich. Oder ein Junge mit epileptischen Anfällen wird zu Jesus gebracht. Der Vater ist schon völlig verzweifelt, weil über Jahre niemand eine echte Hilfe leisten konnte. Auf das Gebet hin wird der Junge gesund. Hier ist sehr aufschlussreich, was der Vater sagt. Er bekennt nämlich zu Jesus: Jesus, ich glaube zwar, aber hilf doch bitte meinem Unglauben. Und zum Erstaunen des Vaters berührt Jesus in großer Souveränität und Liebe diesen Mann. Viele, viele solcher Beispiele finden wir in der Bibel. Ich möchte schließen mit einem Beispiel, das mich persönlich sehr berührt. Dort sieht Jesus einen Mann 38 Jahre gelähmt an einem Teich, dem sogenannten Teich von Bethesda in Jerusalem, liegen. Dieser Gelähmte schafft es nicht, ins heilkräftige Wasser des Teiches zu gelangen. Auch sonst muss er viele negative Erfahrungen gemacht haben. Jesus schaut diesen Mann an. Er sieht sein Unvermögen und spricht zu ihm: Steh auf, nimm einfach dein Bett und geh nach Hause. Und gegen alle langjährigen Erfahrungen fasst der Mann Glauben und erlebt tatsächlich, die Muskeln, die Beine halten, er steht auf, nimmt sein Bett und erlebt die Hilfe Gottes. Das war der Mann, dem Jesus sagte, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nichts Schlimmeres widerfährt. Sünde vom Griechischen her heißt Zielverfehlung. Das, was Jesus ihm sagt, ist, hey, bleib am Fokus deines Lebens dran, bleib in der Mitte, bleib an mir und wenn du mit mir zusammenlebst, wenn du dich nach meinen lebensbejahenden, glücklich machenden Regeln hältst, dann wird dir nichts Schlimmes passieren, sondern du wirst in deiner Heilung, du wirst in deiner Lebensberufung, du wirst in deiner Lebensqualität wachsen und es wird besser und besser und besser. Und das ist unser Wunsch für ihr Leben. Bleiben Sie an Gott und seiner Liebe dran und erleben Sie, wie es Ihnen immer besser geht. Ich schließe mit dem Satz aus dem 3. Johannesbrief, Vers 2, wo es heißt, ich wünsche, dass es dir wohl geht und du gesund bist in allen Stücken.